Jo, moin moin allerseits. Die Mannschaft wird immer größer, bin begeistert. Jo, ich war ja auch ganz begeistert. Ich weiß nicht, letzten Dienstag, ich glaube, ihr wart alle da, oder? Nein, fast alle, okay. Jo, dann muss ich euch gestehen, ich bin am Dienstag überhaupt nicht fertig geworden. Irgendwie, moin, hat das alles viel länger gedauert als gedacht. Insofern geht es heute mit VHDL noch ein bisschen weiter. Ich hoffe allerdings, es ist noch was für Leute dabei, die VHDL, ach, alter Kram, kenne ich schon seit 10 Jahren, die das eigentlich schon seit Ewigkeiten kennen. Jo. Also, machen wir heute weiter mit VHDL. Gut, Kleinigkeiten brauchen wir noch und dann geht es ans Eingemachte. Jo, das Erste, ich habe euch am Dienstag erzählt, Entities sind im Prinzip die Schachteln, wo jetzt beschrieben wird, welche Ports rein, welche Ports rausgehen, mit anderen Worten, welche Signale es gibt. Zusätzlich kann man jetzt bei den Entities noch irgendwelche Generics angeben, Konfigurationsparameter. Das soll ein UND-Cutter sein oder man kann sagen, das ist ein UND-Cutter mit N Eingängen, dann kann man das End nachträglich noch ändern. Jo, ein komplettes Beispiel für ein Entity von einem Dreifach-NAND-Gatter. Wobei da ist jetzt absichtlich mal alles reingepackt, was irgendwie VHDL-mäßig reingeht. Also das eine, ich kann Generics definieren. Also erstmal natürlich Library definieren. Also ihr braucht, wenn ihr irgendwas mit VHDL am Hut habt, irgendwas mit Hardware am Hut habt, IEEE immer. Alles andere können die Synthese-Tools sowieso nicht. Bestenfalls noch Bit. Aber sonst nichts. Jo, und wenn ihr nicht euch dumm und dusselig schreiben wollt, dann müsst ihr aus der Library Standard Logic sowieso all sichtbar machen. Sonst müsst ihr für jedes Teil, was ihr braucht, müsst ihr halt hinschreiben. Also statt Standard Logic zu schreiben, könnte man ansatzweise natürlich auch hinschreiben: IEEE.StandardLogic1164.StandardLogic. Ne? Das macht man einmal, aber nur einmal, danach hat man die Schnauze voll. Also, die zwei Zeilen werden bei euch eigentlich vor jeder Entity stehen. Und fertig. Einfach kopieren, nicht drüber nachdenken, geht. Jo, okay, und dann geht's los. Hier Entity von da bis da. Generic, in diesem Fall ein Delay angegeben, so und so viele Nanosekunden. Hier auch schon vordefiniert mit einer Zahl. Soll heißen, wenn man nichts anderes angibt, dann ist es jetzt ein, naja, Größenordnung 500 Megahertz, ein 3-Gatter. Jo, dann haben wir A, B, C, drei Input-Ports, die alle vordefiniert sind mit 0. Soll heißen, im Prinzip kann man das Ding auch als 2 Eingangs-NAND-Gatter benutzen. Das dritte ist dann 0, was natürlich nicht viel Sinn macht, weil wenn Eingang 0 ist beim End, okay, also nur als Beispiel, man kann es vordefinieren, wenn man will. Jo, ein Output-Port, eventuell hier noch ein Typ angegeben. Also man kann noch zusätzlich Typen definieren im Entity, die kann man dann in der Architecture benutzen, wer es braucht. Und man kann auch in der Entity noch so ein Assert einbauen. Ja, es heißt, man kann alles einbauen, was nicht I/O in dem Sinne macht. Also nur beobachten sozusagen. Beobachten hier in diesem Falle, ich kontrolliere, naja, es dürfen die Eingänge nie x sein. Und wenn sie x sind, also undefiniert, dann schreit er, da stimmt was nicht. Jo, das ist gedacht, naja, man kann ja zu dieser einen Entity viele Architectures schreiben, aber im Prinzip gilt es natürlich für alle Architectures, egal wie, man muss das Ding ordentlich benutzen, also es muss eigentlich immer ein gültiger Wert am Eingang liegen. Jo, in eurem Fall fliegt wahrscheinlich der Kram raus. Das kann man da zwar reinschreiben, kann man aber auch sein lassen. Das sieht man auch hinterher mit dem GTK-Wave. Der malt es nämlich hübsch rot, wenn irgendwo ungültige Werte auftauchen. Das mit den Typen, braucht normalerweise auch keiner. Was also übrig bleibt, sind eigentlich diese zwei Einträge, einmal die Generics und einmal die Ports, die braucht ihr. Jo, was ein Input-Port ist, was ein Output-Port ist, ist alles irgendwie relativ logisch. Ja, fast. Wir sind bei VHDL, es gibt immer Ausnahmen. Ein Beispiel, unser Beispiel, was wir schon 10-mal hatten, unser schönes, ne? Was für ein Typ Input oder Output ist das? Wer ist für Input? Oh, habt ihr recht. Welcher Typ ist das? Wer ist für Output? Ja, habt ihr alle nicht recht. Das ist nämlich ein In-Out-Port, weil der auch noch gelesen wird. Ne? Ich zeige es euch hier bloß als Beispiel. Im Prinzip könnt ihr natürlich bei jedem Port In-Out hinschreiben, dann seid ihr glücklich. Allerdings habt ihr natürlich dann vom Compiler weniger Warnings, die manchmal ja schon helfen. Ne? Aber an dieser Stelle, wenn ihr den Signalwert auch nochmal lesen wollt, dann ist es eben nicht nur ein Ausgabewert, sondern auch ein Input. Ne? Also das ist der Unterschied zwischen In-Out und In-Out und In-Out. Ja, und rein theoretisch noch Buffer. Ich habe es mal abgeschrieben aus dem Standard. Ich habe noch nirgendwo ein Modell gesehen, wo da mal jemand Buffer reingeschrieben hat. Jo, gut, dann haben wir gesagt, die Architectures, das sind jetzt die Implementierungen von diesem Entity-Kästchen. Jo, wie schauen die aus? Naja, einerseits natürlich den ganzen Kram außenrum, den haben wir neulich schon gesehen. Also Architecture, Name von Entity-Name ist Begin und End. Ja, zwischen Architecture und Begin, da können jetzt noch Signale, Variablen und so weiter definiert werden. Kommen wir gleich noch drauf. Und hier unten zwischen Begin und End, da kommt jetzt die eigentliche Funktionalität rein. Entweder als Struktur oder, so wie es jetzt hier steht, einfach als Verhaltensbeschreibung. Ne? Und was man jetzt machen kann, jetzt kann man hier unten, ihr seht das Y, A, B, C. Und das Delay, das sind jetzt Namen, ja, wo kommen die her? Das sind jetzt die Namen, die stammen aus dem Entity. Da hatten wir drin Input-Ports A, B und C, Output-Port Y und so ein Generic namens Delay. Die kann man jetzt einfach wiederverwenden. Ja. Ja, das hatten wir neulich schon mal. Das kann ich hinschreiben. VHDL ist das gültiger Standard. Alle Synthese, alle, Entschuldigung, Simulationstools können das auch. Und alle Synthesetools sagen, mir doch wurscht. Wenn man Glück hat, sagen sie mir wurscht. Dann kann man das immerhin mal einfach so, was man vorher simuliert hat, einfach synthetisieren und gucken, was da rauskommt. Wenn man Pech hat, dann hat man noch ein dusseliges Tool, das sagt Syntax-Error in Zeile 13, da steht ein After, das kenne ich nicht. Dann kann man nämlich auch noch hergehen und kann seine ganzen Sourcen, die man vorher mühsam simuliert und getestet hat, dann auch wieder umbauen. Und dann löscht man aus Versehen was Falsches raus und dann wundert man sich hinterher, warum die Hardware, die man draus gebaut hat, nicht funktioniert. Ne? Ja, also After, man kann es für die Simulation reintun. Ihr solltet es tun, weil ich meine, ne, da merkt man dann, hier einige haben es ja schon gemerkt, dass das dann mit Ripple Carry und so, dann wird das tricky. Wenn ich das mit dem Delay hier weglasse, dann sind die Gatter natürlich alle wunderbar unendlich schnell, dann schafft ihr auch 1000 Terahertz oder so, kein Problem. Jo, gut, und dann hat man noch die Configurations. Da kann man jetzt, habt gerade gesehen, die Generics vorbelegen. Man kann auch die Ports noch wieder umbelegen. Sinnigerweise sage ich, ne, also wenn ich hier hätte ich sozusagen, wenn ich da meine Schachtel drum mache, dann hätte ich jetzt hier vier Ports mit diesen Configurations, kann ich aber sagen, naja, diesen einen Port, den will ich nicht. Oder den verdrahte ich nicht oder irgend sowas. Ich kenne keinen, der sowas macht. Insofern gehe ich da auch mal relativ schnell drüber. Ja, also jetzt in diesem Falle Konfiguration von diesem NAND 3, da gibt es eigentlich nichts zu konfigurieren. Na, bestenfalls noch dieses eine Generic könnte man umbauen, aber da macht eigentlich keiner was dran. Nichtsdestotrotz, man muss es eigentlich mal so hinschreiben. Viel Spaß dabei. Für jedes Gatter hinschreiben. Jo, dann haben wir die Abhängigkeiten. Also, wir haben Pakete. Das sind sozusagen die Include-Dateien. Ne? Habt gerade eben gesehen, Library IEEE, man kann sie benutzen. Wie die Library implementiert ist, das steht jetzt im Package Body. Das ist irgendwo anders, braucht einen nicht weiter zu interessieren. Ja, und dann gibt es die Entities, die können diese Packages verwenden. Die Architectures, die können jetzt die Entities verwenden und die Configurations, die beziehen sich dann jeweils auf diese Architectures. Jo, das war das. Die vergessen dahin zu kopieren?
Also vielleicht habe ich es auch übersehen, aber ich habe es
Also ihr könnt sie natürlich haben, kein Problem. Ansonsten guckt einfach mal vom letzten Jahr. Also nehmt die vom letzten Jahr, sind die gleichen. Ich kopiere sie euch noch dahin, kein Problem. Jo, okay, jetzt strukturale Modellierung. Jetzt kommt das eigentlich für euch Interessante. Also, das eine ist, ihr möchtet, wenn ihr dann, sagen wir mal, mühsam euch eine Halo zusammengebastelt habt, ne, wochenlang dran rumgebastelt, dass die endlich so schnell ist, wie ihr sie braucht, dann möchtet ihr sie einfach in eure CPU, was weiß ich, in die Pipeline als eine Stufe reinkleben. Und nicht mehr drüber nachdenken, das Ding, was weiß ich, hat der eine Kumpel gemacht und ich baue die Pipeline außen rum. Ja. Gut, was ihr dann noch machen müsst, naja, einmal ihr braucht die Komponenten an sich und ansonsten müsst ihr die Dinger dann eigentlich nur verdrahten. Und das kann man in VHDL leider auch wieder nicht ganz so einfach machen. Also einmal muss ich die Komponenten deklarieren. Okay, ihr müsst sozusagen die Entities irgendwie herkriegen. Klaro. Dann müsst ihr sie instanziieren und ihr müsst die Instanzierten dann nochmal konfigurieren. Beispiel dazu. Also unser RS Flipflop, ne, kennt ihr? Das hat einen Reset-Quereingang. Ja, leider schreibt man das. Ne, also eine Schreibweise ist die da. Das ist die, die man so menschlich, mathematisch so schön lesen kann. Aus Zeiten, wo es eigentlich keine Textverarbeitung, sondern nur ASCII-Zeichen gab, haben Intel und Co. das eingeführt. Das ist im Prinzip das Gleiche. VHDL kann auch das nicht, auch wenn das natürlich ASCII ist. Und dann macht man es halt immer gern so, bar als Anzeichen für Querstrich. Und weil man das R jetzt natürlich in VHDL, man kann zwar groß und klein schreiben, aber intern wird es alles klein gemacht. Also wird dann häufig sowas draus. Jo, also gibt es die RS-Eingänge jeweils negiert und den Q, beziehungsweise den negierten Q-Ausgang. Ja, und nehmen wir in diesem Fall mal Bit. Bit stammt aus der Standard-Library. Standard-Library, also eigentlich offiziell müsste man noch hinschreiben: Library Standard Use Standard.all. Aber die zwei Zeilen, die stehen sozusagen immer oben drüber. Die braucht man nicht extra hinschreiben. Bit kann man also immer so verwenden. Jo, und dann wäre eine Möglichkeit, es zu tun. Und das ist jetzt was, was ihr natürlich wissen müsst, wie man das letztendlich schreibt. Was braucht ihr hier? Ja, ihr, das ist die strukturelle Beschreibung von diesem RS-Flipflop. Das kann jetzt struct heißen, ihr könnt aber auch Hallo Oma hinschreiben, das ist dem Ding wurscht. Eine gute Angewohnheit ist natürlich immer hinzuschreiben, also ich kenne es immer so, entweder steht da Behavior, eine Verhaltensbeschreibung, oder struct oder structural oder irgendwas in der Art, dass man sieht, das ist eine strukturelle Beschreibung. Jo, dann muss man deklarieren die Komponenten, die man braucht. In unserem Fall, was brauchen wir? Wir brauchen zwei NAND-Götter, zweimal das gleiche. Und dann muss ich sagen, naja, ich brauche zwei Komponenten. Wobei, stellt euch diese Komponenten am besten vor, erstmal als Sockel. Ich vermute mal, so war das früher auch mal gedacht. Das sind sozusagen Sockel, wo ich hinterher so ICs reinstecken kann. Ja, und ein Sockel, also hat halt A, B als Input, Y als Output, typisches zweiwertiges Rechengatter. Ja, und dann haben wir ein NAND A und ein NAND B. Das sind die Namen, ne? Also im Schaltplan würde das dann irgendwie so, so stehen, NAND A. Und hier unter steht vielleicht NAND B. Jo, und beide sind vom Typ Sockel, zweiwertiger Sockel. Jo, und jetzt sage ich, hier oben habe ich ja zwei Input-Ports, A, B. Die verbinde ich bei dem ersten mit R, und also R quer und Q. Natürlich gerade falsch rum. Also das wäre hier unser A, das wäre unser B. Also wenn das R bar ist, ne, dann ist hier der Eingang A und B. Ja, und B ist jetzt mit dem Q verbunden. Ne, das ist diese Schreibweise. A verbinde ich mit, wobei das, was vorne steht, ist immer aus der Komponente. Und das, was hinten steht, das ist aus der Umgebung. Ja, und genauso Port Map für den zweiten Sockel muss man natürlich auch diese drei Ein-Ausgabeleitungen mit dem Rest verbinden. Jo, das wäre jetzt eine komplette strukturelle Beschreibung für so ein RS-Flipflop. Gut, jetzt habe ich aber nur definiert sozusagen die Platine mit den Sockeln drauf. Das suggeriert zwar irgendwie NAND, da steht jetzt viermal NAND, fünfmal, das suggeriert einem ja irgendwie, das sollen wohl NAND-Gatter sein, das ist aber nicht zwingend notwendig. Ich muss das Ganze noch konfigurieren. Ja, einige gucken jetzt schon etwas so, muss das sein? Ich zeige euch nachher noch, wie das ein bisschen einfacher geht. Also, offizieller Weg wäre, die RS-Flip-Flop-Konfiguration von dem RS-Flip-Flop sieht so aus, dass ich für die strukturelle Beschreibung für alle NAND-Sockel aus meiner Work-Library mein NAND-3-Gatter nehme und davon die Verhaltensbeschreibung. Und kann natürlich jetzt das Delay noch konfigurieren. Vorhin stand da 2.2, jetzt nehme ich halt ein bisschen schnelleres. Und ich sage noch, naja, von meinem Dreifach NAND nehme ich jetzt den Port A und verbinde ihn mit dem Sockelport A. Und ich nehme Port B und verbinde mit Sockelport B. Und ich nehme mein C und verbinde es, ja, C brauchen wir in dem Fall nicht, ne, verbinde ich jetzt mit dem konstanten 1. Dann ist es witzlos sozusagen. Ja, und den Ausgang verbinde ich mit dem Ausgang. Und jetzt habe ich mir schon seit 3 Stunden die Finger wund getippt. Und jetzt könnte das funktionieren. Ne? Also das sind die jetzt mal ein echtes Beispiel für diese Configurations. Also ich könnte auch hier, also es muss natürlich nicht A mit A, B mit B verbunden sein, das kann ich auch noch hin und kreuz und quer miteinander verbinden. Ich kann sowohl den Sockel mit irgendwelchen Konstanten beschicken, als auch, wie man hier im Beispiel sieht, das, was ich da reinstecke, kann auch an die Ports Konstanten kriegen. Oder ich könnte auch, sagen wir mal, das C könnte ich auch noch an das B dran kabeln oder so, das ginge auch. Du, glaube ich, hast schon eine ganze Menge mit VHDL gemacht. Hast du schon jemals sowas getippt? Nö, ne? Ich auch nicht. Funktioniert nicht mal richtig. Es bestehen ja auch genügend Möglichkeiten, es falsch zu machen. Ne? Also man tippt sich da die Finger wund. Jo, okay. Aber also so, das ist mal die Idee, wie VHDL ursprünglich sich das gedacht hat. Sollte man im Hinterkopf behalten. Das strahlt nämlich in einige Ecken noch so ein bisschen aus. Jo, okay, das war noch zweites Beispiel. Jo, was man jetzt immer unterscheiden muss, sind einmal die formalen Parameter, die lokalen Parameter und die aktuellen Parameter. Ihr habt es hier schon so ein bisschen gesehen. A verbinde ich mit A, das ist irgendwie so ein bisschen, ne? Was ist denn jetzt das A, was ist welches A? Und das sind eben die formalen Parameter, formal im Sinne von, naja, so ist mein NAND-Gatter definiert und ich verbinde es mit dem aktuellen, jetzt gerade Port, Nummer, Name, A. Das andere kommt gleich noch. Ja, und diese Port-Map-Aufrufe, die bestehen jetzt immer zum einen auf der einen Seite mit dem lokalen Teil. Ne, lokal immer lokal zu dem Ding, was ich in den Sockel reinstecke, verbinde ich mit irgendwas Aktuellem. Und das kann, also das Aktuelle kann entweder natürlich ein Signal sein, bei den Generics gilt es aber genauso, den vor lokal mein Generic Delay zum Beispiel, dem weise ich einen aktuellen Wert zu und der kann jetzt gegebenenfalls auch berechnet werden. Das muss jetzt nicht, was weiß ich, 2,0 Nanosekunden sein, wie es da stand, sondern es kann auch eine Nanosekunde plus 0,5 Nanosekunden, also ein Ausdruck kann da auch stehen, gegebenenfalls. Bei den Ports natürlich nicht. Ports, Signal ist ein Signal. Jo, gegebenenfalls kann man auch sagen, wenn man, das hatte ich hier als Beispiel, ich kann natürlich so meine Komponente definieren, bis ich dann merke, ja, den will ich gar nicht verbinden, den brauche ich eigentlich nie, meinen Q-Querausgang. Oder manchmal brauche ich natürlich ja hier jetzt schon, aber bei anderen Bausteinen brauche ich vielleicht einen Input nicht. Dann kann ich manchmal das Schlüsselwort open verwenden, dann sage ich einfach, das Ding verbinde ich nicht. Da ist er so lange glücklich, wie das, wenn das ein Output-Port ist, dann sagt er, naja, okay, wenn es nicht brauchst, brauchst halt nicht. Wenn das allerdings ein Input-Port ist, dann sagt er, nee, also so geht es nicht. Ein Input kann man nicht offen lassen, es sei denn, er ist vorher initialisiert. Gut, jeder, der ein bisschen Elektronik mal gebastelt hat, der weiß, das ist eine gute Idee. Eingänge nicht zu beschalten heißt, naja, das ist ein Radioempfänger. Ne? Da, je nachdem, was gerade für elektronische Schmutzgeräusche im Äther sind, ist es mal eine 1, mal eine 0, wenn ich es nicht verbinde. Also ich sollte alles, was Input ist, mit irgendwas verbinden. In Out, glaube ich, da sagt er, das ist in Ordnung. Du kannst es ja dann nur als Output verwenden. Meistens willst du das zwar wahrscheinlich nicht, aber prinzipiell wäre das zumindest noch in Ordnung. Jo. So schaut es dann Also jetzt kommt noch dazu, jetzt verbinde ich natürlich nicht notwendigerweise meine inneren Komponenten immer mit äußeren Signalen. Und es kann natürlich auch sein, dass ich intern irgendwelche Signale brauche. Beispielsweise, wenn ich das hier ein klein bisschen umbauen würde, sagen wir mal, ich hätte hier ein Und-Gatter und dahinter ein Nicht, wäre im Prinzip ja das Gleiche, nur dann brauche ich natürlich hier in der Mitte noch ein Kabelsignal. Und die Dinge kann man einführen, dann schreibt man einfach oben drüber die Signale, die man halt noch braucht. Und den Typ dahinter, also in eurem Fall eigentlich immer Standard Logic oder Bit, egal. Ja, und dann kann ich die Dinge, die ich hier definiert habe, A-Out, B-Out, OR-Out, die kann ich hier, zum Beispiel Y nach B-Out, die kann ich ganz normal verwenden, wie die äußeren Signale auch. Sowohl bei einer Komponente als Input, bei der anderen halt als Output. Jo, und jetzt das, schauen wir mal, dass wir die ganze Schreibarbeit so ein bisschen wieder loswerden. Also ganz loswerden wir sie nicht, aber jedenfalls, wenn ihr einen VHDL-93-fähigen Compiler habt, das sind nicht alle, aber die meisten. Standard ist immerhin schon 20 Jahre alt, das hat sich so langsam durchgesetzt. Dann kann man es auch anders hinschreiben. Dann muss ich jetzt hier für die, also in diesem Fall soll das ja wohl ein Und-Gatter sein, dann kann ich statt einer Komponente auch gleich die Entity hinschreiben. Ne? Und passend zur Entity entsprechend die Portmap. Soll heißen, ich benutze nicht erstmal den Sockel und für den Sockel stecke ich was rein, sondern ich klebe sozusagen ohne Sockel meine Komponente da rein. Und dann ist schon mal viel Schreibarbeit weg. Aber von der Idee her ist es an sich das Gleiche. Jo, hier nochmal eine kleine, also glaube ich später noch einmal, kommt das nochmal. Ja, oder man kann auch Configurations direkt hinschreiben. Hat man sich halt da den Unterschied, die extra Auf-Tipparbeit. Was man noch sieht, ist, in VHDL kann man, oder wie im Prinzip bei allen anderen Programmiersprachen auch, übergibt man Parameter. Ihr habt sie gesehen, ne? Hier so ein, dem B weise ich das B1 oder das verkabel ich mit dem B1, Y daran verbunden, A daran verbunden. In VHDL gibt es für alles, was ihr machen wollt, mindestens 30 Möglichkeiten. Man kann es nämlich auch so machen, dass ich sage, na, den ersten verbinde ich mit A-Out. Dann spare ich mir sozusagen das B-Pfeil A-Out. Da muss allerdings das auch wirklich der erste sein. Gut, das B wäre jetzt der zweite. Den will ich jetzt aber als letztes hinschreiben. Dann muss ich es davor schreiben. Und das Y wäre eigentlich der letzte, den habe ich vorgezogen, kann ich tun, dann muss ich es halt so hinschreiben. Also ursprünglich war es mal so, ich muss übergeben die Parameter oder die Signale, die Ports in genau der richtigen Reihenfolge. So kennt ihr das aus C, Java, C++, ne? Wenn ihr eine Funktion aufruft, dann müsst ihr in der richtigen Reihenfolge die Parameter übergeben. Bis man in VHDL gemerkt hat, naja, das gibt heutzutage irgendeinen Intel-Prozessor, der hat so Größenordnung 1000 Pins. Da ist das mit der richtigen Reihenfolge nicht mehr so ganz einfach. Ne? 1000 Dinge an der richtigen Reihenfolge hinzuschreiben, das könnt ihr löten, das schafft ihr nicht. Da verdippt man sich irgendwann. Und dann hat man gesagt, naja, dann machen wir es halt anders. Dann schreiben wir immerhin den Namen von dem Pin, mit was ich den verbinden will. Und wenn man dann die Reihenfolge mal vertut, okay, Schwamm drüber, dann geht's halt. Jo, und damit das dann rückwärtskompatibel war, dann geht das halt das eine und das andere und sinnigerweise geht das dann auch noch gemischt. Jo, gut, und das gilt sowohl für die Portmaps, auch natürlich hier Generics, im Prinzip genauso. Auch da könnt ihr immer den Namen File davor schreiben, wenn ihr mögt schreiben mögt, wenn ihr es abkürzen wollt und es beispielsweise nur ein Parameter ist, dann könnt ihr ihn einfach auch so hinschreiben. Jo. Also, das waren die Strukturen. Jetzt das, was ihr noch braucht, die Verhaltensmodellierung. Die ist, naja, ich sag mal, relativ straightforward. Also, ihr könnt hinschreiben Ausdrücke, ihr kennt sie aus C++ Java, mit dem Unterschied, dass die Operatoren alle ein bisschen anders aussehen. In Java ist es halt ein senkrechter Strich für ein Oder. Naja, hier ist es ein Or, was man hinschreiben muss. Ja, gut, also die oben lese ich nicht vor, die sind irgendwie, ne? Na gut, die einzigen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, das ist ein Shift Logical Left, Shift Right Logical, Shift Left Arithmetik, Shift Right Arithmetik, Rotate Left, Rotate Right. Kann man sich vorstellen. Ja, und das ist der Vergleich auf Gleichheit, also nicht zwei Gleichheitszeichen, sondern nur eins. Das ist der Vergleich auf Ungleichheit, also nicht Ausrufezeichen gleich, sondern Schrägstrich gleich. Muss man halt wissen, größer, kleiner und so weiter. Addition, Plus und Minus. Das Unzeichen habe ich euch neulich schon gezeigt zum Verketten von Vektoren. Also wenn ihr ein Array und noch ein Array habt, dann könnt ihr die zusammenkleben damit. Vorzeichen gibt es, Multiplikation, Division, ja, Modulo und Reminder. Potenzieren, Absolutwert. Warum jetzt der Absolutwert ausgerechnet nochmal extra definiert ist, weiß ich auch nicht. Braucht wahrscheinlich auch keiner, aber gut, gibt es halt. Ja, und daraus könnt ihr euch jetzt eure Ausdrücke zusammenbasteln. Ja? Da gibt es ein Shift, ja. Was macht das Nix. So wie in C, C++ und so auch. Bei den neueren Versionen kann man es hinschreiben, kann man es sein lassen. Ja, gut. Die Dinger sind jetzt definiert, normalerweise immer nur für die einzelnen Typen, also eine Integerzahl plus eine Integerzahl, ist irgendwie logisch. Man kann sie allerdings, und das ist ganz neckisch, in VHDL auch auf Vektoren im Prinzip anwenden, allerdings nur mit Unterprogrammen. Die Unterprogramme kriegen dann Vektoren, sie können aber Vektoren beliebiger Länge entgegennehmen. Und mit diesem Tick Length sich die Länge angucken und können dann auch einelementige, zweielementige, dreielementige Vektoren miteinander verordern, verunden, was ihr wollt. Jo. Achso, das größer, kleiner und so weiter, das wirkt natürlich entsprechend dem, wie ihr die Liste aufgestellt habt von eurem Typ. Also wenn ihr den Typ Farbe habt, rot, grün, blau, dann ist rot kleiner als grün. False ist kleiner als true. So ist es dann definiert. Ja, das mit dem Vergleich, das ist vielleicht nicht immer das, was ihr wollt. Also, wenn ihr Standard Logic habt, dann habe ich euch schon erzählt, ja, da gibt es eine 1, da gibt es ein Weak High, was eigentlich aus Sicht der Komponente, bei der das Eingang ist, eigentlich das gleiche ist. Ob das jetzt eine schwache 1 oder eine starke 1 ist, für einen Ungatter ist eine 1 eine 1. Wenn ihr aber allerdings da hinschreibt, wenn Wert gleich 1, dann rechne, naja, dann macht das bei 1, aber nicht bei Weak High. Also müsst ihr da dann irgendwie hinschreiben, ja, wenn Weak High oder 1, dann mach was. Und genauso, ich habe euch neulich erzählt, es gibt auch dieses Don't Care. Ja, Don't Care, so egal ist es dann auch wieder nicht. Ne? Also wenn der Input Don't Care, ja, dann könnt ihr vergleichen auf 1 oder auf 0 oder auf irgendwas, das ist nicht don't care. Eine 0 ist was anderes als don't care. Eine 1 ist was anderes als don't care. Also das Ding muss man dann immer irgendwie noch gesondert behandeln, wenn man es braucht. Jo, okay, also jetzt könnt ihr irgendwelche Ausdrücke aufbauen. Ihr habt ja auch mal schon welche gesehen, irgendwie so x oder y oder sowas. Ja, und das, was ihr da ausrechnet, könnt ihr Signalen zuweisen. Also hier irgendwie so Leiterbahn. Allerdings, und das ist in VHDL jetzt so gemacht, und das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die allermeisten, ich kann einem Signal einen Wert zuweisen und VHDL sagt, ja, ja, mache ich, aber nicht sofort. Gut, jetzt habt ihr immer auch schon gesehen, ja, man kann ja so ein After dahinter schreiben. X gleich 1 after 5 Nanosekunden. Also wird das nach 5 Nanosekunden 1. Okay. Ihr könnt es aber auch hinschreiben, X gleich 1 after 0 Nanosekunden. Auch dann ist es nicht sofort, sondern immer erst im nächsten Simulationszyklus. Da kommen wir nachher noch genauer drauf. Jo, gut, Zeiteinheiten könnt ihr dahinter schreiben, haben wir schon gesehen. Wenn man jetzt, das kann natürlich passieren, ihr gebt hier einen Wert aus und sagt, naja, nach 10 Nanosekunden und kurze Zeit später schaltet das Ding wieder und sagt, jetzt gibt was Neues aus. Dann ist jetzt die Frage, den alten Wert oder den neuen? Und normalerweise ist es so gemacht, wenn ihr einem Signal immer wieder einen neuen Wert zuweist, dann überschreibt der letzte halt die vorhergehenden Werte, logischerweise. Jo, normalerweise sind diese Signalzuweisungen sogenannte nebenläufige Anweisungen. Nebenläufig im Sinne von, die laufen sozusagen durchgehend immer. Also wenn links vom Zuweisungsoperator steht das Signal, rechts steht der Ausdruck. Wenn sich irgendein Wert in dem Ausdruck sich ändert, wird sofort der Signal wird geupdatet. Naja, nicht sofort, also der Wert an sich schon, aber sichtbar wird es erst einen Augenblick später. Jo, also das sind so die ganz typischen, ihr habt es ja auch schon ein paar Mal gesehen, x ergibt sich als y oder z, das wäre so ein typischer nebenläufiger Teil. Und daraus werden wahrscheinlich zu 99% eure Modelle bestehen. Das andere, was man noch machen kann, sind sogenannte Zusicherungen, habt ihr vorhin auch schon gesehen. Ich kann hinschreiben, assert x, also Signal x ist ungleich Wert x. Kann ich hinschreiben und VHDL wird es dann immer wieder überprüfen, dass mein Signal nie undefiniert wird. Und wenn doch, dann schreit er irgendwie Hurra. Und ja, allerletzte Variante, und da bitte ich euch, das aufs Minimum zu beschränken. Ich erkläre euch nachher noch warum. Prozesse, das ist immer so eine Sache mit der Synthese. Die nebenläufigen Signalzuweisungen sind kein Thema. Die kann man eigentlich immer synthetisieren. Die Zusicherung, die brauche ich nach der Simulation eigentlich nicht mehr. Wenn ich einmal simuliert habe und meine Assertions haben immer funktioniert, mein Signal war nie invalid oder irgend sowas, dann kann ich die im Prinzip hinterher alle wieder raussammeln. Die brauchen wir nicht mehr, wenn wir Hardware bauen. Ja, Prozesse allerdings umzuwandeln in Hardware, das geht manchmal. Da muss man halt aufpassen, was man da schreibt. Das machen wir gleich noch, was man da wohl schreiben darf, was man da wohl nicht so schreiben sollte. Jo, okay, also ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal so ein Latch. Also Latch im Sinne von, so wie wir es hier gemacht haben, irgendein D-Latch. Wir haben einen Dateneingang, einen Datenausgang und so eine Clock. Und solange die Clock 1 ist, übernehmen wir den Wert am Eingang. Das wäre das Entity-Ding dazu. Hier die Architecture oder die ein paar verschiedene Architectures. Wie kann man das schreiben? Also eine Variante wäre, ich könnte sagen, Q kriegt den Wert von D Wenn die Glock 1 ist. Ja, wenn die Glock nicht 1 ist, Schlüsselwort unaffected, dann passiert halt nichts. Hast du das schon mal gesehen in der Schreibweise? Ich auch nicht. Macht kein Mensch. Andere Variante, ich könnte sagen, also das ist so, so eine Art if-then-else-Konstrukt. Es gibt noch so eine Art Switch-Case-Statement. Also, je nachdem wie Clock ist, mache ich das, was da drunter steht. Also, wenn Clock 1 ist, mache ich das da. Wenn, naja, jetzt könnte ich hier 0, L, W, H, wie sie alle heißen, hinschreiben. Oder in VHDL geht dann auch wenn others, also das ist der Default-Fall sozusagen. Ja, also das ifs and else als Case Switch da unten nochmal umgeschrieben. Auch hier wieder unaffected, kenne ich so nicht. Also offiziell geht's, aber brauchen tut das eigentlich nie einer. Aber um das war jetzt nochmal zu zeigen, also man kann so eine Art ifs and else hinschreiben und man kann so ein Select Statement oder so ein Switch Statement da hinschreiben. Jo, kommt gleich noch ein paar andere Varianten, nur mal so zum Aufzählen, was es so alles gibt. Zusicherung, habe ich euch gesagt. Also ich kann hier sagen, wenn, ja, oder sichere mir zu, das Reset-Signal ist nicht 0. Wenn das nicht gilt, dann schrei doch mal Hurra. In diesem Falle jetzt nur Severity Note als Hinweis, ja, jetzt ist gerade Reset 0. Das kommt jetzt darauf an. Ich kann hier hinschreiben, habe ich euch gestern, vorgestern gezeigt, Note, Warning, Error, Failure. Das kann ich normalerweise bei der Simulation einstellen. Was für Ausgaben hätte ich denn gern? Hätte ich gern alles? Note, Warning, Error. Oder will ich nur die Fehler? Oder will ich, ach, Fehler interessieren mich nicht, mach, simuliere einfach. Jo, anderes Beispiel, das könnte man vielleicht mal hinschreiben. Ich möchte die Zusicherung haben, dass mein Signal A nicht uninitialisiert ist. Und das wäre ja, ne, durchaus mal Sinniges. Allerdings zum Zeitpunkt 0 sind natürlich alle Signale unten definiert und initialisiert. Insofern kann ich noch davor schreiben, sichere mir zu, dass es entweder gerade losgeht mit der Simulation, dann sind sie undefiniert, das ist okay. Now ist so ein Schlüsselwort, das ist die aktuelle Zeit. Wenn es Simulationsstart ist, ist okay. Oder später müssen halt die alle nicht uninitialisiert sein. Ansonsten Fehlermeldung. Jo, und jetzt die Prozesse. Jetzt wird es lustig. Jetzt ist das, was man, ja, wo man sehr genau aufpassen muss, was man da reinschreibt, damit synthetisierbar bleibt. Im Prinzip kann man da alles reinschreiben. Da könnt ihr auch ganz normal programmieren, so wie ein C, C++, Java-Programmierer programmiert. Oder ja, vielleicht besser gesagt Ada-Programmierer. Aber das lässt sich halt dann in wenigsten Fällen synthetisieren. Jo, wie programmiert man in einem Prozess? Ja, Prozess könnt ihr euch so vorstellen, naja, das, was der Name schon sagt, das ist irgendwas Nebenläufiges. Das, was ich in so einen Prozess reinschreibe, das wird schön der Reihe nach abgearbeitet. Und wenn ich zwei Prozesse habe, dann werden die Prozesse im Prinzip beliebig nebenläufig abgearbeitet. Jo, und innerhalb der Prozesse, das ist jetzt der Unterschied, da geht so zu, wie ihr das kennt, schön sequenziell. Nur wie gesagt, sequenzielle Statements kann man selten synthetisieren. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Jo, was man machen kann, man kann im Prinzip natürlich ganz normal Algorithmen dahinschreiben. Ihr kennt das. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt diese Prozesse da alle irgendwie nebenläufig rattern, was kommt hinten mal raus? Ihr kennt das aus irgendwie Betriebssystemprogrammierung und so, nebenläufige Programmierung. Ja. Da kommt alles Mögliche bei raus, da muss man aufpassen. Das ist hier eigentlich sehr viel einfacher. Jo, zwei Varianten gibt's. Fangen wir mal mit der letzten hier unten an. Das eine, was man wissen muss, ist, wenn ich dann so eine Liste von Instruktionen in meinen Prozess reinschreibe, dann werden die schön der Reihe nach abgearbeitet. Wenn er unten angekommen ist, fängt er von oben wieder neu an. Also das, was ich hinschreibe als Prozess, ist eigentlich schon mal eine Endlosschleife. Das Erste, was man wissen muss. Das Zweite, was man wissen muss, ist, man muss in so einen Prozess immer Wait-Statements einbauen. Wait-Statement heißt, an der Stelle wird dieser Prozess mal angehalten. Also typischerweise rennt er einmal durch und als letztes steht ein Wait. Er muss irgendwie mal anhalten, dass andere halt auch mal drankommen. Und danach, wenn alle wieder dran waren, dann fängt er wieder von oben an zum Beispiel. Ja, das Wait muss jetzt nicht die letzte Anweisung sein, das kann man im Prinzip auch beliebig reinstreuen in den Text. Und beim Wait, da zeige ich euch noch, da steht noch was dahinter, also warte drauf, dass das Signal 1 wird oder warte drauf, dass sich das Signal ändert oder warte drauf, dass sich das oder das Signal ändert, irgendwas in der Art. Jo, da werden wir noch sehen, synthetisieren, fraglich. Was im Allgemeinen sehr viel besser geht, das sind Prozesse mit sogenannten Sensitivlisten. Im Prinzip sind das Prozesse, wie die mit Wait-Statements auch, allerdings mit der Einschränkung, dass sozusagen nur ein einzelnes Wait existiert am Ende und das Wait am Ende wartet auf eine Reihe von Signaländerungen und genau diese Signale, auf die ich warte, die schreibe ich in diese Liste rein. Also typischerweise, sagen wir mal, ein NEN oder ein UND-Gatter könnte sagen, ja, berechne den Wert, den Ausgabewert als Eingang 1 verundet mit Eingang 2. Und wenn du das berechnet hast, dann wartest du. Und worauf warte ich? Na, dass sich der Eingang 1 oder Eingang 2 ändert. Das wäre so das simpelste UND-Simulationsstatement. Ja, und das kann ich hinschreiben, entweder x gleich y und z, wait y, z. Oder ich kann sagen, ja, das ist ein Prozess, der wartet immer auf y oder z. Und wenn sich da was geändert hat, dann berechnet er den Ausgang neu. Das sind die zwei Varianten. Man kann das natürlich sinnigerweise auch noch mischen, aber dann macht das eigentlich nicht mehr wirklich Sinn. Jo, gut, jetzt hier nochmal unser Latch. Das Latch, was wir gerade eben schon hatten mit diesem Unaffected. Jetzt geschrieben als Prozess. Wie schreibe ich Prozesse? Naja, das ist ein Prozessstatement, steht hier in der Liste meiner Architecture-Anweisung, wie im Prinzip ein Concurrent Assignment Statement auch, so eine nebenläufige Zuweisung. Ja, und das Ding hier ist definiert als Prozess, der immer dann aufwachen soll, wenn sich D und oder Clock ändern. Und wenn sich einer von beiden oder beide geändert haben, dann laufen sequenziell diese Statements der Reihe nach ab. Was sind es für Statements? Also hier so ein if, then, else. Gut, else kommt nicht vor. Ja, und dann wird jetzt abgefragt, wenn die Clock 1 ist, ja, dann soll der D-Eingang auf den Q-Ausgang übertragen werden. Ansonsten passiert halt nichts. Und wenn jetzt der Prozess unten angekommen ist, dann steht hier sozusagen eben das implizite Wait, was jetzt auf Änderungen von den beiden wartet. Und wenn die Änderung erfolgt, dann springt er wieder nach oben und läuft wieder durch. Also das ist so die Idee von VHDL. Ich habe ganz, ganz viele Prozesse. Ihr könnt euch vorstellen, jedes UND- und Oder-Gatter, jedes Flip-Flop, das sind alles Prozesse, das sind Tausende. Also nicht wie in Betriebssysteme oder so, man hat mal so, was weiß ich, zwei CPUs und jeder macht zwei Threads, dann haben wir vier Prozesse. Nee, nee, das sind hier, also bei einem ernsthaften Design sind das Zehntausende von Prozessen. Die laufen alle nicht parallel. Die laufen schön der Reihe nach. Erst kommt der erste dran. Erster Prozess, mal gucken, hat sich was geändert? Wenn ja, läuft er. Nächster Prozess, gucken, hat sich was geändert? Nein, okay, passiert nichts. Nächster Prozess, hat sich was geändert? Ach so, okay, einmal ausführen. Und dann macht jetzt plötzlich auch Sinn, dass man sagt, die Änderung hier von dem Q, vom Ausgang, die wird nicht sofort sichtbar. Weil es müssen erstmal alle Prozesse. Und wenn sie alle fertig sind, dann in diesem Fall kriegt das Q seinen neuen Wert. Und dann gehen wir die Liste im Prinzip wieder durch, von vorne bis hinten. Welches Signal hat sich geändert? Welcher Prozess muss seine Ausgänge neu berechnen? Das ist so die Idee. Jo, was kann man jetzt in die Prozesse reinschreiben? Ifs and else, habt ihr schon gesehen. Ihr könnt natürlich Signalen Werte zuweisen. Jetzt gibt es aber auch Variablen, denen man jetzt Werte zuweisen kann und die man natürlich hinterher auch nutzen kann. Wie man das macht, kommen wir gleich noch zu. Es gibt so Case-Anweisungen, im Prinzip sowas ähnlich wie so ein Switch und Case in Java oder C, C++. Es gibt Schleifen. Okay, Schleifen könnt ihr wahrscheinlich knicken, wenn ihr das synthetisieren wollt, weil das wird natürlich schwierig. Manches geht, müssen wir mal gucken. Überlegen wir uns nachher noch genauer. Und wie gesagt, Wait-Anweisungen kann man natürlich noch reinschreiben, wenn man jetzt nicht nur am Ende einmal warten will, sondern an verschiedenen Stellen. Jo, ein paar Beispiele dazu. Also, wenn Adresse 1 ist, dann gebe ich in mein Kont-Signal einen Vektor aus. Also Signale können auch Vektoren sein. Wenn else if, else if, else if. Also so sieht das mit dem ifs and else aus. Case-Statement sieht so ähnlich aus. Ihr kennt das im Prinzip auch, nur sind es halt ein bisschen andere Schlüsselworte. Nicht switch, sondern case. Nicht case, sondern wenn. Okay. Einzige, was jetzt ein bisschen anders ist, hier fehlt natürlich das Break sozusagen aus Java und C. Das steht bei VHDL implizit immer mit dabei, also da gibt es jetzt nicht die Möglichkeit, da so durchzufallen. Allerdings steht ja, kein Beispiel dabei. Also man kann hier, wenn 2 oder 3, wenn das das gleiche wäre, dann könnte man hier so einen senkrechten Strich dazwischen malen. Jo, Schleifen, die gibt es als normale Vorschleifen, so wie ihr die im Prinzip kennt. Also von i im, ja, und jetzt gibt man hier immer Bereiche an, Ranges. Also entweder kann ich über den gesamten Bereich vom Typ der Variablen a oder des Typs a drüber iterieren. Ich kann aber auch hinschreiben von i in 7 down to 0 Loop. Dann macht er das halt 8 mal von 7, 6, 5, 4, 3 und so weiter. Ja, und innen drin kann ich jetzt auf das i entsprechend zugreifen, was dann runter oder hochgezählt wird. Ihr kennt das mit den Ranges, down to oder to. Je nachdem macht das halt entsprechend. Also das wäre jetzt eine Möglichkeit, wenn ich jetzt ein mehrfaches NAND-Gatter sozusagen haben will, dann kann ich hier, sagen wir mal, ich habe einen Eingabevektor mit n Bits, einen zweiten Eingabevektor mit n Bits und einen Ausgabevektor mit n Bits. Dann könnte ich jetzt auf die Art und Weise alle n der Reihe nach damit erschlagen. Jo, und jetzt nochmal kurz zu dem Wait. Also wie gesagt, das Wait hält den Prozess an der Stelle an bis zum nächsten Simulationszyklus. Es sei denn, die Bedingung ist schon wahr. Ja, worauf kann ich warten? Ich kann warten, bis auf einem oder mehreren Signalen ein Event aufgetreten ist. Event heißt, das Signal hat sich geändert. Also der Wert hat sich geändert. Das ist das, was man, glaube ich, zu 90% braucht. Warte drauf, bis A sich ändert. Wenn sie es geändert hat, nimm den Wert und verarbeite ihn wieder irgendwie. Es gibt auch ein Wait Until. Warte so lange, bis Ja, und dahinter schreibe ich jetzt letztendlich einen boolschen Ausdruck. Warte so lange, bis das Signal gleich 1 ist. Oder bis x größer 3 und y kleiner 24 ist. Da kann ich so einen richtigen Ausdruck dahinter schreiben. Ich kann auch sagen, wait for. Und danach muss eine Zeit kommen. Warte 5 Sekunden lang. Und dann macht der Prozess 5 Sekunden einfach Bäumchen drin. Ja, und das Einfachste, ich kann auch einfach nur ein Wait hinschreiben. Wait macht nichts. Wartet, ja, aber wartet nicht auf irgendwas, sondern wartet für immer. Und das Ganze kann man noch durcheinander würfeln. Also ich kann sagen, warte bis A sich ändert für 3 Millisekunden. Wenn in 3 Millisekunden das A sich nicht geändert hat, naja, dann machst du halt trotzdem weiter. Oder genauso, wait until x größer 13 vor 5 Millisekunden. Kann natürlich auch hinschreiben, warte bis a kleiner 0 und a größer 0. Aber wenn die Bedingung nie wahr werden kann, wartet halt auf ewig. Jo, welche braucht ihr? Okay.
Und da halt, ja, zum Beispiel irgendwie wait until a rising edge von der Clock. Ne? Damit man halt sozusagen immer, ja, Takte abwarten kann und dann die Simulation sehen kann.
Ja, wäre eine Möglichkeit. Gut, du hast jetzt gleich schon gesagt, die Clock ist ja schon vorgegeben. Wie würdet ihr eine Clock bauen? Genau. Also irgendwie ein Prozess. Ja. Clock gleich 1. Wait for und jetzt Zahl. Clock 0 und entsprechend wieder wait. Und wenn ihr jetzt hier bei der Zeit sozusagen die Hälfte der Periode nimmt, dann habt ihr ein schön rechteckiges Clock-Signal. Also das wait for wäre so eine typische Konstruktion für eine Clock. Ohne das geht es eigentlich nicht. Wann brauche ich das wait? Ein Ding, was nur einmal was tun soll. Ja. Zum Beispiel. Ne? Also ein Reset wäre typischerweise, setze Reset auf 1, warte eine Weile, setze es wieder auf 0, ja, und dann ist Ende. Dann kommt nie wieder ein Reset. Kommt jetzt darauf an, ob Reset logisch high, logisch low ist. Aber damit könnte man sich jetzt einmal so einen Peak generieren, sozusagen, der einen Reset macht. Ja, das sind die zwei Varianten. Also das ist für die Uhr, das für einen Reset. Das nie, das braucht kein Mensch eigentlich. Was ihr brauchen solltet, ist eigentlich immer nur ein Wait On. Und da das Wait On eigentlich äquivalent ist, fast jedenfalls mit den Sensitivlisten von dem Prozess. Auch das Wait On eigentlich nicht, sondern nur Prozesse mit Sensitivliste. Und das ist das, was in den allermeisten Fällen am besten synthetisierbar ist. Jo, gut. Da jetzt nochmal noch eine, was ist es jetzt, vierte, fünfte, sechste Variante für unser Latch. Ne? Unser Prozess läuft immer und berechnet das hier. Und wenn er das einmal berechnet hat, Dann wartet er, dass sich entweder D ändert oder Clock ändert. Ne? Einer von beiden muss sich mindestens ändern, damit das Q am Ausgang sich vielleicht auch mal ändert. Das wäre jetzt die, ja, ich glaube, vierte Variante, wie man so ein Latch hinschreiben kann. Die Varianten müssten alle synthetisierbar sein. Also so schlau, glaube ich, sind die Tools inzwischen alle, dass sie das synthetisieren können. Jo, eine andere Variante, fünfte Variante. Man kann natürlich auch sagen, ich weise dem Ausgang immer den Input zu. Allerdings warte ich danach so lange, bis sich einer von beiden ändert, aber Clock 1 ist. Weil wenn Clock nicht 1 ist, dann ändert sich mein Q ja nicht. Also da kann ich jetzt auch das Wait On und das Wait Until noch miteinander verknoten. Ja, also jetzt habt ihr fünf Varianten gesehen. Was ist jetzt die schönste Variante? Also jetzt nicht optisch, sondern welche nimmt man? So man dann überhaupt Latches braucht. Oder hast du noch eine andere Variante? Im Sinne hier von, ich baue es zusammen aus Einzelteilen. Okay, geht natürlich auch, klar. Das wäre dann die sechste Variante, die steht noch nicht da. Ja, also wie gesagt, in der Praxis hat man halt Hunderttausende von solchen Dingern. Und da macht es in vielen Fällen Sinn, die Prozesse so selten wie möglich aufwecken zu lassen. Ja, dann geht die Simulation halt am schnellsten. Und insofern wäre diese Variante wahrscheinlich die, was die Simulation angeht, die schnellste. Ja, das Ding wacht wirklich nur dann auf, wenn sich der Ausgang auch mal wirklich ändert. Oder ändern könnte zumindest. Jo, okay. Jetzt noch ein bisschen was zur Simulation, weil das ist das, wo wahrscheinlich die meisten Leute erstmal ein bisschen Kopfzerbrechen haben, warum das so ist, was er da gerade so zeigt. Jo, was intern gespeichert ist, das sind natürlich die Variableninhalte, die Zustände von den ganzen Signalen und ob die Prozesse jetzt gerade schlafen oder nicht. Und das kommt noch dazu, da ist gespeichert für jedes Signal immer noch eine Liste von Änderungswünschen. Ich habe vorhin gesagt, wenn man einem Signal einen Wert zuweisen will, dann merkt VHDL sich das und macht es später irgendwann. Ja, und wann es das macht, naja, wenn ich hinschreibe x gleich 1 after 5 Milliseconds, naja, dann steht diese 1 und 5 Milliseconds, so ein Pärchen steht sozusagen bei dem Signal dabei. Naja, in 5 Millisekunden musst du das Signal ändern. Ja, und das für jedes Signal von den Millionen von Signalen, die ihr habt, stehen diese Pärchen dabei. Und das sind nicht notwendigerweise einzelne Pärchen, das können auch Listen von Pärchen sein. Also normalerweise weise ich, oder in vielen Fällen weise ich einem Signal nicht nur ein Wert in der Zukunft zu, sondern mehrere Änderungen. Jo, also, bei jedem Signal steht eine Liste von zukünftigen Signalwechseln dabei. Jo, und diese Listen werden abgearbeitet in folgender Weise. Also, ich könnte beispielsweise Folgendes da oben schreiben. Also, bisher habt ihr immer gesehen, ich kann einem Signal nur einen Wert zuweisen. Ich kann aber auch eine ganze Latte von Werten für die Zukunft dem Ding schon mal sagen. Also eine Variante beispielsweise auch, um ein Reset-Signal zu generieren. Ja? Generiere eine 1 für 10 Nanosekunden und danach eine 0 oder irgend sowas. Sagen wir mal, wir haben das hier oben hingeschrieben und wir sind am Anfang der Simulation zum Zeitpunkt 0. Ja, dann werden jetzt die Änderungen entsprechend gescheduled, wie das heißt. Ja, die werden nicht sofort gemacht. Wir merken uns nur, zu den Zeitpunkten soll sich was ändern. Was man jetzt schon mal gleich sieht, ist, naja, da ändert sich ja gar nicht immer was. Also, von hier, okay, da war das Signal vielleicht uninitialisiert. Von uninitialisiert zu 1 ist eine Änderung. Von 1 nach 0 ist eine Änderung. 0 nach 1 ist eine Änderung. 1 nach 1 ist keine Änderung. VHDL sagt, doch, das ist eine Änderung. Aber kein Event. Das ist der Unterschied. Also nachher braucht man das Wort ein paar Mal. Es gibt sogenannte Transactions. Das sind Signalzuweisungen. Und es gibt die Events. Und Event ist immer genau dann, wenn sich ein Wert ändert. Wobei jetzt, wie gesagt, von weak high nach high, also eine schwache 1 zur harten 1, ist für ihn eine Änderung. Auch wenn natürlich das angeschlossene Bauteil eigentlich wahrscheinlich keine Änderung sehen soll. Jo, genau, also Transaktionen, das sind immer diese Zeitpunkte in der Liste. Ereignisse sind es genau dann, wenn sich die Werte von dem Signal dann auch wirklich ändern. Und ein Signal ist zu einem Zeitpunkt aktiv. Also hier mein Signal A ist zum Zeitpunkt 10 aktiv, zum Zeitpunkt 11 ist es nicht mehr aktiv. Das ist so die Namensgebung. Jo, und jetzt kommt immer darauf an, wie ihr das, das kann man auch noch dem VHDL-Simulator sagen, welche Art von Transaktion ihr gerne hättet. Nämlich, es ist jetzt die Frage, was passiert jetzt, wenn ich nach diesem Statement nochmal sage, ja, und zum Zeitpunkt 14 hätte ich gerne eine 3. Was passiert jetzt mit den schon geschedulten Dingern? Werden die jetzt gelöscht und überschrieben durch das, was ich eben neu gesagt habe? Oder ja, und das kann man in VHDL auf drei Arten machen. Braucht kein Mensch. Aber man muss es wissen, was es gibt, damit man die richtige sich aussucht. Es gibt einmal das sogenannte Transportmodell, das Inertial-Modell und das Reject-Inertial-Modell. Was ist das? Beispiele dazu. Also, wenn ich hinschreibe, also ihr kennt es schon, Signal A weise ich eine 1 zu nach 11 Nanosekunden. Ich kann auch hinschreiben, dem Ding weise ich das zu als sogenanntes Transport-Delay. Soll heißen, ja, sozusagen die Änderung wird einfach nach 11 Nanosekunden sichtbar und davor passiert einfach nichts. Jo, wenn wir jetzt das zum Zeitpunkt 2 sagen, dann wird zum Zeitpunkt 13 das eingetragen, ne, das Neue. 2 plus die 11 Nanosekunden sind 13, also da wird die 1 gescheduled und alles, was danach kommt, was vorher schon in der Liste drin stand, weg damit. Jo, das ist so gedacht, so nach dem Motto, ja, da ist einfach eine Art Verzögerung in der Leitung. Dass die Änderung, die ich jetzt mache, die wirkt sich auf den Ausgang eben erst nach 11 Nanosekunden aus. Und alles, was davor ist, passiert halt davor. Das andere, das sogenannte Inertial-Modell, das sieht so ähnlich aus. Allerdings wirkt es auch rückwirkend sozusagen. Also, was haben wir hier? Ich sage, das ist, naja, ihr seht schon an der Schreibweise, wenn ihr nichts Spezielles sagt, dann ist das auch die Art, wie das durchgeführt wird. Jo, auch hier wieder zum Zeitpunkt 2, so ähnlich wie gerade eben, möchte ich zum Zeitpunkt 2 plus 11 die Änderungen durchführen. Ja, dann wird alles geknickt bis dahin, was nicht 1 ist. Und alles dahinter wird aus der Liste ganz rausgenommen. Also auch 1 und 0, egal was da steht. Das ist sozusagen, naja, das nutzt man meistens hier als für die Gatter. Wenn das Gatter jetzt zum jetzigen Zeitpunkt umschaltet auf, also in diesem Fall die 1, dann wird es die richtige 1 zwar, es dauert einen Augenblick, bis die ausgegeben wird, aber es wird zwischenzeitlich dann sicher keine 0 mehr ausgeben. Das ist so die Motivation bei dem Ding. Die Einsen, die vorher schon ausgegeben werden sollten, okay, die werden halt ausgegeben, die Nullen, die kommen dann natürlich nicht mehr. Jo, und jetzt noch die dritte Variante, Reject Inertial. Ja, was soll das heißen? Soll heißen, ein Signal B in diesem Falle wird nach Signal A weitergeleitet, allerdings verzögert um 3 Nanosekunden. Aber auch nur das, nur Änderungen, die länger sind als 2 Nanosekunden. Ja, braucht eigentlich auch fast kein Mensch. Eine Ausnahme, wann kann man sowas brauchen? Ja. Die Idee bin ich noch nicht gekommen. Malen wir mal ein Bildchen hin. Also sagen wir mal, wir haben hier unser A. Was ist das? Das B. Sagen wir mal, B hat so einen Verlauf. Das ist irgendein kurzer Impuls, das ist ein langer Impuls. Also der eine ist kürzer als 2, der andere ist länger als 2 Nanosekunden. Ja, dann wird es nach A ausgegeben, im Prinzip genau so. Nur jetzt immer so ein Stückchen verschoben. Also diese Verzögerung von hier bis da, das wären jetzt diese 3 Nanosekunden, dieses After. Ja, und wenn das hier, so wie ich es gemalt habe, kleiner ist als 2 Nanosekunden, dann wird das hier einfach glatt gebügelt. Für ein Reset, ja, könnte man sich auch denken, der muss ja auch immer eine gewisse Länge haben. Steht jedenfalls in den meisten Manuals irgendwie drin. Macht man damit, glaube ich, aber nicht unbedingt. Das ergibt sich hinterher eher aus den Setup- und Hold-Zeiten. Damit die eingehalten werden, muss der Reset lang genug sein. Irgendwas in der Art. Ja, aber wann brauche ich sowas? Ja, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn das irgendwie so ein Ethernet-Kabel ist. Über das Kabel geht alles drüber, eigentlich unverändert. Es sei denn, es sind so ganz kurze Spikes, die verschwinden auf dem Kabel. Und ansonsten kommt es 1:1 an, allerdings halt so ein bisschen verschoben, je nachdem, wie lang das Kabel ist. Sonst wüsste ich jetzt nicht wirklich einen Anwendungsfall. Wobei, also im Prinzip jedes Kabel in der Praxis natürlich macht es nur Sinn für Kabel, die einigermaßen eine Länge haben. Jo, okay, also das sind diese 3 Varianten, wie man Signale verzögern kann. Aus meiner Sicht, ihr braucht das Standardmodell und sonst braucht ihr gar nichts. Jo, jetzt zum Simulationsalgorithmus. Der wird jetzt, also den muss man kennen, sonst macht VHDL nicht viel Sinn. Wie wird simuliert? Simuliert, habe ich gesagt, wird dadurch, dass man zu einem gegebenen Zeitpunkt im Prinzip alle lauffähigen Prozesse mal laufen lässt. Die produzieren irgendwelche Signaländerungen. Und wenn alle gelaufen sind, dann übernehme ich die Signaländerungen. Das heißt, neue Prozesse sind lauffähig, dann lasse ich die wieder alle laufen. Alle der Reihe nach, ich merke mir alle Signaländerungen und am Ende übernehme ich die Änderungen in meinen Zustand. Jo, jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Also generell sagen wir immer, die Simulation springt von Zeitpunkt zu Zeitpunkt, wobei ein Zeitpunkt jetzt entweder ein Sprung von einem Zeitpunkt zum nächsten wirklich ein Sprung in der Zeit ist. Es gibt aber auch Möglichkeiten, dass ich in der Zeit sozusagen stehen bleibe. Und das passiert dann beispielsweise, wenn ich hier, sagen wir mal, so zwei Gatter hintereinander habe und bei dem einen steht, also wenn das hier sein A und B, bei dem ist das C und D. Wenn ich sage, B ist das gleiche wie A und hier kein Delay angebe, kein After. Und hier sage ich, D ergibt sich als C ohne After. Ja, dann lasse ich im ersten Augenblick beide rechnen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dann wird der das A da reinschreiben, das wird aber nicht sofort sichtbar. Und der wird das C übernehmen nach D. Es wird nicht sofort sichtbar. Aber jetzt hat sich natürlich eigentlich das B geändert und damit das C. Also muss ich den ja eigentlich nochmal ausführen, damit der auch das Signal weitergeben kann. Wenn hier aber nicht steht, wie lange das dauert, dann dauert es nicht gar keine Zeit. Soll heißen, ich muss beide Prozesse am Anfang einmal ausführen und gleich danach zum gleichen Zeitpunkt eigentlich beide noch einmal. Und das sind die sogenannten Delta-Zyklen, wo die Zeit nicht voranschreitet, ich die Prozesse aber einfach nochmal ausführe. Jo, insofern gibt es dann immer Unterschiede in den Zeiten. Es gibt einmal die wirkliche Zeit und zu jedem Zeitschritt gibt es dann gegebenenfalls mehrere Delta-Zyklen. Ja, und wenn ihr irgendwie die Meldung kriegt, irgend so ein Delta-Cycle Count Overflow oder so, was habt ihr dann falsch gemacht?
Wieder vorne angeschlossen.
No? Beispielsweise. Also, sagen wir mal, das wäre hier ein Inverter und ihr schließt den so an. Ja, dann rechnet ihr den Wert einmal durch. Okay, dann sagen wir mal, hier war eine 0. Dann rechnet ihr einmal, dann ist hier wieder eine 0. Dann rechnet ihr nochmal, dann ist hier eine 1. Ja, dann hat sich aber der Eingang schon wieder geändert. Also müsst ihr nochmal rechnen, kommt da eine 1. Ja, und es vergeht keine Zeit. Ne? Er rechnet, 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 immer zum gleichen Zeitpunkt und er kriegt keinen stabilen Wert her. Es ändert sich immer wieder ein Signal. Und dann gibt das GHDL und die meisten anderen Simulatoren geben dann irgend so aus, so ein Delta Cycle Overflow oder irgend sowas alles. Jo, das Ganze wäre zu beheben. Also in diesem Falle, wenn ich hier einfach sage, was weiß ich, after nach einer Nanosekunde oder so, dann ist er damit zufrieden. Dann berechnet er halt die 1, weist sie aber nicht sofort zu, sondern wartet jetzt eine Nanosekunde. Das heißt, die Zeit springt ein Stückchen weiter. Dann erscheint hier die 1, okay, und dann macht er halt den nächsten Zyklus. Aber da würde er dann zeitlich gesehen eine Nanosekunde, zwei, drei, vier immer weiter hüpfen. Jo, gut. Also, wir haben Transaktionen. Kennt ihr jetzt? Ne? Also immer, wenn Werte, die irgendwie mal berechnet worden sind, jetzt wirklich übernommen werden. Wir haben Ereignislisten, soll heißen, das sind ganze Listen von solchen Transaktionen. Und ihr habt Ereignisse, nämlich dann, wenn eine Transaktion jetzt wirklich übernommen wird und sich das Signal dann auch wirklich ändert. Das muss jetzt nicht immer der Fall sein. Wie gesagt, ich kann natürlich auch eine 0 nochmal auf ein Signal draufschreiben, was eh schon 0 ist. Das ist zwar auch eine Transaktion, aber kein Ereignis. Ja, und das ist dann der Algorithmus. Also, solange es noch irgendwie Events gibt, Und das ist letztendlich auch ein Kriterium, wann VHDL mal terminiert. Ja, die Simulation, also solche Simulationen würde nie terminieren. Die Prozesse einmal laufen die Prozesse immer. Naja, und dann hätte der Letzte hier eine Transaktion gescheduled. Ereignisliste nicht leer, also beide nochmal laufen lassen. Wird wieder ein Ereignis generiert. Ereignisliste nicht leer, also ne, spult das Ding auf immer und ewig. Aber man kann es natürlich auch so modellieren, dass eben nach einer bestimmten Zeit keine Ereignisse mehr auftreten und dann terminiert der VHDL-Simulator. Jo, wenn es dann noch Transaktionen gibt, dann gucke ich mir bei allen Signalen, ein paar Millionen, alle Listen an und gucke mir das Ereignis oder die Transaktion mit dem kleinsten Delay an. Und genau die Zuweisung wird gemacht. Okay, es kann auch sein, dass mehrere zum gleichen Zeitpunkt gescheduled sind. Die werden dann alle gleichzeitig geändert. Jo, und dann, wenn ich die Signale geändert habe, schaue ich mir an, welche Prozesse auf diese Änderung sensitiv waren. Ja, welche haben ein Wait-on-Signalname hingeschrieben oder welche haben in ihrer Sensitivitätsliste drinstehen, dass sie aufgeweckt werden wollen. Ja, und die führe ich dann alle aus und gucke mir an, naja, da werden jetzt wieder irgendwelche Transaktionen gescheduled, die übernehme ich einfach wieder in meine Listen. Entweder mit Delay, vielleicht auch ohne Delay. Wenn kein Delay, dann sage ich einfach, ja, mein Now ist einfach um ein Delta größer. Also jetzt keinen echten Zeitschritt, nur ein Delta. Ja, soll heißen, ich aktualisiere wieder meine Signale. Guck wieder, welche Prozesse sind jetzt aufgeweckt und die simuliere ich wieder. Und das Ganze mache ich so lange, bis es für den aktuellen Zeitschritt keine Signaländerung mehr gibt. Und dann kommt das nächste. Also dann gucke ich mir jetzt hier also ein echtes neues T aus. Ne? Also irgend so ein richtig neuer Zeitschritt. Jo. Das Bild dazu kennen wir jetzt schon. Also, wie ist das jetzt? Wann werden Prozesse wirklich aufgeweckt? Also, sie werden, muss man jetzt unterscheiden, wenn sie eine Sensitivliste haben, ja, dann werden sie genau dann aktiviert, wachgerüttelt, wenn eins von diesen sensitiven Signalen sich jetzt geändert hat. Wobei wirklich geändert hat, also die wachen nicht auf bei einer Transaktion, sondern wirklich nur bei einem Event, also wenn der Wert sich wirklich geändert hat. Und sie schlafen wieder ein, wenn sie am Ende ihrer Statementliste angekommen sind. Und die andere Variante, wenn sie keine Sensitivliste haben, sondern so Wait-Statements, dann kehren sie halt aus ihrem letzten Wait zurück, wenn die Bedingungen von dem Wait erfüllt sind. Also wenn da steht, wait until x gleich 1, dann wachen sie auf, wenn x gleich 1. Oder wenn da steht, ja, wait on x, dann wachen sie halt auf, wenn x sich geändert hat. Ja, und dann laufen sie so lange, bis sie wieder auf ein wait treffen. Und wenn sie halt am Ende des Prozesses angekommen sind, dann springen sie wieder nach oben. Auch da kann man sich natürlich jetzt als Modellierer ein bisschen ins Knie schießen, wenn man irgendwie das Wait in ein If reingepackt hat und die If-Bedingung nicht wahr wird, dann hat man plötzlich kein Wait mehr und dann dreht er da Däumchen und dreht und dreht und dreht und dreht und die Simulation geht nicht voran. Das ist jetzt kein echter Fehler sozusagen, das ist dann halt so. Darf man sich bloß nicht wundern. Da ändern sich natürlich dann keine Signale mehr, nach außen hin sieht man gar nichts. Jo, gut, das habe ich euch erklärt. Jo, und jetzt kommen wir so ein bisschen so erster Ansatz, was lässt sich jetzt synthetisieren und was nicht. Da kann man sich schon mal schnell überlegen, dass die meisten Prozesse umgebaut werden können in nebenläufige Zuweisungen und umgekehrt. Also hier ein Beispiel. Ich kann sagen, naja, mein Signal B kriegt irgendwas zugewiesen, wenn der Fall, ansonsten, wenn der Fall. Ja, wie könnte man das umbauen in einen Prozess? Das ist so eine Art Multiplexer. Aber wie schreibe ich es jetzt hin?
Oder was ist denn das Cell überhaupt? Das ist ja kein Signal, sondern.
Doch. Okay, also jetzt fehlt natürlich die Architecture und Entity aus rum. Also geht man davon aus. Also das muss, wenn es hier eine nebenläufige Zuweisung ist, dann muss das hier ein Signal sein. Und das B logischerweise natürlich auch.
Ja, aber von welchem Typ ist das Signal? Ich meine, was ist das 2 für ein Reaktor? Ist das Standard-Logic?
Integer. Es gibt auch Integer-Signale, die lassen sich natürlich nicht synthetisieren im Allgemeinen. Jedenfalls nicht so einfach. Aber als Signal in VHDL hinzuschreiben, kein Problem. Genau. Ne? Also, Sensitivliste ist Cell. Warum steht Cell drin? Naja, an sich muss man alle Signale reinschreiben, die auf der rechten Seite vorkommen. Gut, auf der rechten Seite, hier stehen Konstanten, Konstanten, Zeiten und so weiter und nur ein Signal. Ne? Also, der Wert von Signal B ändert sich genau dann ja nur, wenn Stelle sich ändert, sonst kann es sich nicht ändern. Also muss ich reinschreiben, das ist ein Prozess, der immer dann aufwachen soll zum Rechnen, wenn Cell sich ändert. Ja, und jetzt kann ich hier reinschreiben, wenn Cell 1 ist, dann gibt das aus, else if, Cell und so weiter. Jetzt halt sequenziell hingeschrieben. Ja, was lässt sich jetzt leichter synthetisieren? Ja, ihr habt da schon ziemlich schnell gesehen, das ist doch ein Multiplexer. Und dieses Signal ergibt sich zu irgendwas, wenn. Das ist eigentlich ein Multiplexer, das ist immer ein Multiplexer. Also vorausgesetzt, ihr schreibt nicht unbedingt hin, wenn Select gleich Z, weil Z kann man nicht messen, ne? Also das geht nur, wenn Select gleich 1, wenn es 0 ist. Das sind Werte, da kann ich einen Multiplexer mit steuern. Und dann kann ich aus dem direkt einen Multiplexer bauen. Ja, oder umgekehrt, ein Tool, was jetzt da ein bisschen genauer hinguckt, müsste auch da sehen, ja, das ist ein Multiplexer. Also das müsste sich beides synthetisieren lassen. Jo. Das waren jetzt mal die Signale. Jetzt kommen wir mal zu den Variablen. In VHDL gibt es auch Variablen, ganz normal, wie ihr sie sonst aus C, C++, was weiß ich, was auch kennt. Aber die Dinger funktionieren jetzt ganz anders als die Signale. Also das eine ist, Signale haben wir ja schon gesehen, die Zuweisung erfolgt erst im nächsten Delta-Zyklus. Bei Variablen ändert sich das Ganze sofort. Jetzt wäre natürlich, wenn jetzt mehrere Prozesse auf der gleichen Variable rummachen, dann wüsste man wieder nicht, ja, jetzt kommt es darauf an, ob der eine Prozess erst läuft und dann der andere oder umgekehrt. Und da sagen die VHDL-Leute, nee, also da soll ja bei jedem Simulationslauf eigentlich das Gleiche rauskommen. Also dürfen zwei Prozesse nicht auf die gleiche Variable zugreifen. Oder anders ausgedrückt, Variablen sind immer nur prozesslokal. Gut, und dann ist es auch wurscht, dann kann man den Variablen auch direkt Werte zuweisen und umgekehrt natürlich auch direkt wieder abfragen. Ja, und das könnte man so machen. Hier als Beispiel, wir haben einen Prozess mit einer Variablen, kriegt als Input, was weiß ich, ein A, kann was draufrechnen und dem B zuweisen und dem C, also dieser Variablen hier, einen Wert. Allerdings Signalzuweisung, Wertzuweisung oder Variablenzuweisung, anderer Zuweisungsoperator. Dass man schon gleich sieht, ja, da ist was im Busch, das ist was anderes. Skeptischer Blick. Okay, jetzt macht es hier nicht wirklich Sinn, das C wird nicht gebraucht, aber ne, nur zum Sehen, andere Zuweisungsart und die Zuweisung, wie gesagt, sofort. Sind wir schon wieder am Ende und ich immer noch nicht fertig. Jo. Ja, hilft nichts. Habt ihr noch Fragen dazu? Gut, das eine ist, ihr müsst natürlich im Allgemeinen irgendwie euer Zeugs ein bisschen testen. Beispielsweise die Alu. Ihr müsst der Alu irgendwie mal so ein paar Werte reinfüttern und gucken, ob das, was hinten rauspurzelt, richtig ist. Und wie steckt man jetzt verschiedene Werte mal rein? Das könnte zum Beispiel ein Prozess sein, der immer einen Wert ausgibt, für eine Millisekunde oder was wartet und dann den nächsten Wert ausgibt. Das ist natürlich was, das muss ich nicht synthetisieren. Das ist ja nur zum Testen, um zu gucken, ob die Alu das tut, was sie soll. Da gibt es wahrscheinlich hunderte von Beispielen, wo ihr irgendwie so Testgeneratoren euch basteln wollt, müsst. Ein Clock-Generator ist im Prinzip auch so ein, ne? Allerdings, den braucht ihr natürlich. Die zweite Variante, wo ihr die Prozesse wohl braucht und nicht unbedingt drumherum kommt, sind letztendlich State Machines, allerdings reduziert auf das kleinste State-Element, Register. Ihr könnt, wenn ihr wollt, natürlich Register so zusammenbauen, dass ihr das so macht. Dann könnt ihr, glaube ich, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, bis eure Simulation mal in die Puschen kommt. Ja, noch habt ihr auch noch keine komplette CPU mit Speicher und allem, was dazugehört. Also meine Modelle, die haben zum Teil schon Minuten gerechnet. Wenn ihr da die Register noch auf die Art und Weise zusammenbastelt, dann sind es wahrscheinlich nicht Minuten, dann könnt das irgendwann in Stunden ausarten. Was natürlich nicht heißt, dass die Simulation schlecht ist. Sie ist wahrscheinlich sogar besser als die andere, weil genauer. Aber irgendwann wollt ihr halt mal fertig werden. Und da braucht ihr wahrscheinlich einen Typ Prozess, so ähnlich wie ich es vorhin hingeschrieben habe mit den Latches. Latch ist ein Prozess, der wartet auf Clock. Und wenn die Clock sich ändert, dann übernehmen wir den Eingang zum Ausgang. Und so ähnlich kann man das dann auch fürs Register basteln. Und das ist, glaube ich, dann, also den definitiv, den erlaube ich euch. Das ist auch das, was Synthese-Tools normalerweise auch können. Also ein Register akzeptieren sie normalerweise immer genau diese Art Schaltung. Im Gegenteil, da bauen dann die FPGA-Tools, dann, ja, die bauen dann die Flipflop wirklich aus den Unter- und Oder-Gattern zusammen. Allerdings haben sie natürlich echte Flipflops oder kompakte Flipflops als State-Speicher drin, die ihr eigentlich nutzen wollt.
Da zieht man es ja wahrscheinlich eher aus so einer Bibliothek dann irgendwie raus, dass man sagt, von ab. Oder tut man einen Prozess irgendwie hinschreiben und hofft dann, dass das Synthese tut, wie gerade das Gespräch wurde.
Das,
Ich hätte
das.
eher erwartet, dass man so eine Bibliothek hat für den MPGA und dann aus seinem Flipflop raus, wo man halt sicher ist, dass es dann auch entsprechend umgebaut ist.
Das gibt es wahrscheinlich, kommt natürlich aufs Tool drauf an, aber das gehe ich mal von aus, wird es geben. Aber meistens will man ja selber auch noch irgendeine Art anderes Flipflop mal haben. Ja, ein Beispiel hatten wir schon, so ein Flipflop, was noch so einen Load-Eingang hat, was nicht bei jedem Clock geladen wird, sondern nur, wenn ich sage, es soll auch geladen werden. Und das könnte man so in so einen Prozess mit reinbauen. Man kann sich natürlich noch tausend andere Flipflops ausdenken. Und die kann es nicht alle in der Bibliothek geben. Insofern muss man es auch selber hinschreiben dürfen. Und da ist eben eine Möglichkeit, oder ja, die einzige Möglichkeit ist eigentlich mit so einem Prozess zu machen.
Bei uns wird CPU die Sache, wo jetzt wahnsinnig viele Register zum Einsatz kommen, ist dann der Cache oder sowas wird es sein.
Ja, einmal braucht ihr natürlich die Register, die
Das
eigentlichen Register, das, was man als Programmierer als Register kennt, Programm-Counter und das ganze Zeugs. Da sind es relativ viele und dann habt ihr natürlich noch so etliche State Machines. Und wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine Pipeline habt, dann habt ihr zwischen den Pipeline-Stufen immer noch irgendwelche Register, die Werte übernehmen. Und das ufert schon aus, das sind tausende von Register-Bits, die ihr da habt. Naja, könnt ihr euch ausrechnen, es sind allein schon 32 Register mit 32 Bits. Also ich finde es noch schöner, als wenn ihr es mit Prozess macht, keine Frage. Für die Synthese ist das hinterher. Er wird es wahrscheinlich synthetisieren, aber nicht so, wie ihr euch das denkt. Aber gut, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Das haben wir schon, die Synthese-Tools, die sind da alle gewöhnungsbedürftig. Man muss so einen Hauch von Idee haben, was er da hinten raus bastelt. Andere Anmerkung? Okay, dann danke ich euch, dann sehen wir uns nächsten Dienstag wieder. Dankeschön.